Ja, wir haben den Predigttext für diesen zweiten Adventssonntag schon gehört. Es ging in diesem Text um Wachsamkeit. Seid wachsam im Zeichen des Advents. Seid wachsam und achtet auf euch selbst. Habt Acht auf das, was kommen mag. Vielleicht ging es dem einen oder anderen so ähnlich, wie mir das früher gegangen ist als Kind, so dieses tägliche Ritual, wenn man vielleicht in den Kindergarten geht oder wenn man in die Schule geht und wenn man dann vor allem auch alleine unterwegs ist, aber vielleicht doch noch nicht so alt ist, dass die Eltern dann einen zutrauen, dass man die Verantwortung so hundertprozentig tragen kann und dieses Ritual, sei vorsichtig, sei wachsam, achte auf dies, wenn du über die Straße gehst und verhalte dich an der Stelle so. Da gibt's so manche Hinweise, Ermahnungen, gut gemeinte Ratschläge, die von Menschen, die einen lieb haben, kommen, die von Eltern kommen, die man mit auf den Weg bekommt. Sei vorsichtig, sei wachsam, verhalte dich so und so. Und ich glaube, es ist relativ normal, wenn sich solche Ermahnungen häufen, dass man irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr so richtig hinhört. Oder vielleicht sogar, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass einem das vielleicht mehr auf die Nerven geht, als dass es wirklich als etwas Positives, als eine gut gemeinte Botschaft bei einem ankommt. Sei wachsam. Diese Aussage lesen wir in der Bibel eigentlich des Öfteren. Sei wachsam, habt Acht auf euch selbst, habt Acht auf die Gemeinde, achtet aufeinander. Ich weiß nicht, wie es uns als Bibelleser damit geht, als Gottesdienstbesucher, die solche Ermahnungen ja dann durch Bibeltexte auch immer wieder mal gesagt kriegen. Sei wachsam, habt Acht. Ob wir das auch noch so voller Freude und voller Aufmerksamkeit hören, oder ob das auch etwas geworden ist, was halt irgendwie Routine ist. Man weiß ja irgendwie darum, dass man wachsam sein soll. Und im Endeffekt geht's dann doch zum einen Ohr hinein und zum anderen heraus, weil man ja das, was gesagt ist, kennt, weil man das weiß, weil man es schon oft gehört hat. Ich glaube, es ist eine Ermahnung, die wichtig ist für uns. Seid wachsam. Eine Mahnung zur Wachsamkeit. In diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, mahnt Jesus seine Jünger, wachsam zu sein. Er redet davon, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber dass seine Worte nicht vergehen werden. Also die Schöpfung, das, was wir alles so an Wunderbarem sehen, was wir genießen, worüber wir uns freuen, indem wir leben und wovon wir so stark profitieren, all das wird einmal vergehen. Das ist nicht beständig, das ist nicht für immer gemacht. Aber Jesu Worte, die sind beständig, die sind für immer. Auch dieses Wort, sei wachsam. Jesu Worte haben Bestand, da wo alles andere vergehen wird. Seid wachsam, Achtung, sagt uns dieser Text. Da gibt es viele Dinge in unserem Leben, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen im Endeffekt. Es wird so manches angedeutet, Fressen und Saufen und Sorgen. Ich habe überlegt, wenn Jesus das vielleicht zur heutigen Zeit gesagt hätte, ob die Liste da nicht vielleicht viel länger geworden wäre mit so vielen Ablenkungen, mit so vielen Dingen, die unser Leben in Besitz nehmen und manchmal fest im Griff haben. Da kann manches sein, was uns in Beschlag nimmt und was uns den Blick und vielleicht auch diese Wachsamkeit trübt, vernebelt, dass sie nur noch begrenzt wahrgenommen werden kann. Von einem Fallstrick hier ist die Rede, dass man den Blick für die Realität, für das, was wirklich zählt, verliert. Achtung, sagt dieser Text, wacht, seid wachsam, betet, seid stark. Das ist so ein Dreiklang, vielleicht auch manchmal in anderen Kombinationen, aber etwas, was wir gerade im Neuen Testament immer wieder gesagt kriegen. Wacht, wacht und betet. Seid stark, habt Acht aufeinander. Das ist etwas, was den Aposteln, was Jesus offensichtlich sehr wichtig war, das den Gläubigen immer wieder zu sagen. Seid wachsam. Lasst in eurer Aufmerksamkeit nicht nach, wenn es darum geht, auf die Adventsbotschaft zu hören, dass Christus wiederkommt, dass wir Menschen sind, die Christus erwarten, mit all dem, was das an Freude mit sich bringt, aber auch an Verantwortung, weil Christus ja auch als der Richter kommen wird. Achtung, seid wachsam. Christus kommt wieder und bereitet euch in der richtigen Art und Weise darauf vor. Ich finde es sehr interessant, dass diese Kombination ganz oft genannt ist, dieses Wachen und das Beten. Dass das offensichtlich in dem Bewusstsein von Jesus und den Aposteln so stark zusammengehört. Wachsam sein und mit Gott im Gespräch sein. Und dass daraus diese Stärke, die wir für den Alltag brauchen, resultiert. Wir haben das wahrscheinlich alle schon erlebt, wir haben das alle schon mitbekommen als Kind. Ich erinnere mich so vielleicht so ganz, ganz dumpf, das erste Silvester, wo ich aufbleiben durfte und wo man sich mühsam und krampfhaft anstrengt, um ja nicht einzuschlafen vorher, um das Feuerwerk nicht zu verpassen. Aber mal bewusst eine Stunde vorher schlafen will man ja auch nicht. Man ist ja dann schon groß und man möchte das einfach so erleben wie die Erwachsenen. Und wenn man sich dann auf so etwas konzentriert, so ein Ziel hat, kommt dann doch manchmal die Müdigkeit und man ist doch nicht so wach, wie das gut wäre, wie das sinnvoll wäre. Den Jüngern ging das in Gethsemane so. Sie wollten, sicher, unterstelle ich jetzt einfach mal, mit Jesus wachen. Sie wollten bei ihm sein und sie sind in dieser wichtigen Situation eingeschlafen. Jesus war traurig darüber. Seid wachsam. Ich glaube, da kann die Motivation noch so gut sein und es kann manchmal schwierig sein mit dem Wachbleiben und mit dem Achten auf das Richtige. Ich finde es interessant und auch gut und hilfreich für uns, diese Kombination zu sehen. Das Wachen und das Beten. Und vielleicht ist das Gebet, auch das gemeinsame Gebet in der Gemeinde, der Schlüssel dazu, zu diesem Wachen, zu diesem wachsam Sein und Bleiben, zu diesem sich den Blick bewahren auf das, was kommt, dass Christus der Wiederkommende ist, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinde betende Gemeinde sind. Und wenn man sich in der Bibel umguckt, wenn man sich so in der Geschichte umguckt, es hat immer wieder auch Gebetsbewegungen gegeben und Bewegungen, aus denen manches Positive und Gute entstanden ist. Betende Gemeinde ist offensichtlich Gemeinde, aus der Frucht entsteht, ist Gemeinde, über die Christus sich freut, ist Gemeinde, die Gott segnet und zu Besonderem gebraucht. Ich bin so beim Nachdenken über dieses Wachen und Beten so ein bisschen an Zinzendorf hängen geblieben, von dem ich vor kurzem was gelesen hatte und habe mir überlegt, ja eigentlich ist vieles von dem, was in Zinzendorfs Leben oder in der Begründung dieser Herrenhuter Gemeinde einfach damit zusammenhängt, mit einem ganz intensiven Gebetsleben. Als man dort zusammenkam, diese Kommunität gegründet hat, im Prinzip an manchen Stellen auch uneinig war, so berichten das die Chronisten, dass da auch manche Uneinigkeit theologisches Diskutieren war und aus einem Gottesdienst heraus, den man feierte, aus einer Abendmahlsfeier heraus, dann plötzlich alle, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber alle so ergriffen waren von dieser Gemeinschaft, von diesem Geist des Gebetes, der sie auch dann einfach ergriffen hat, dass es dazu kam, dass man Leben gemeinsam gestalten wollte, dass man miteinander sein Christsein leben wollte. Und eine Tradition, die aus diesen Herrenhuter Gemeinden entstanden ist, die damals sehr aktiv und gelebt wurde, über 100 Jahre so circa, dass man einfach rund um die Uhr gebetet hat. Das war den Menschen, das war den Christen damals wichtig. vor Gott zu stehen im Gebet. Eine Tradition, die auch heute noch erhalten wird, wenn wir so in die Losungsbüchlein gucken, also dass über das ganze Jahr über gebetet wird, so unsere Allianz-Gebetswoche, die wir einmal im Jahr haben. Das ist ja eigentlich nur ein Ausschnitt aus einer umfassenden Gebetsarbeit, die dort immer wieder, also gerade in den Herrenhuter Gemeinden, halt gelebt wird bis heute. Das intensive Gebet das ganze Jahr über in der ganzen Welt. Und wenn man dort so ist, wenn man sich ein bisschen umguckt auf dem Gelände von damals, das ist interessant, wie schnell das eigentlich gegangen ist, in dieser Atmosphäre des Betens und des Vor-Gott-Stehens, wie Menschen offensichtlich ergriffen worden sind und sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Da sieht man Grabsteine auf dem Gelände von Menschen, die überall in der Welt waren. Ob das in Amerika gewesen ist, in Südafrika, Grönland, Jamaika, alles Mögliche. Die Leute von dort sind in relativ kurzer Zeit wie kleine Raketen da ausgeflogen in alle Richtungen der Welt, einfach um das Evangelium weiterzusagen, getrieben offensichtlich von diesem Gebetsgeist. Wachet und betet. Vielleicht ist das Wachen, was wir als Gemeinde gemeinsam leben und praktizieren können. Keiner von uns kann rund um die Uhr wach sein. Keiner kann rund um die Uhr an Christus denken und sich immer anstrengen, ja, das Richtige zu tun. Aber dieses gemeinsame vor Gott stehen, diese Gemeinschaft leben, gemeinsam beten, sich gegenseitig auch betend da unterstützen, wo vielleicht Not ist und wo man nicht so in seinem persönlichen Leben klarkommt. Dieses gemeinsame vor Gott stehen und beten. Ich glaube, dazu möchte uns dieser Text ermutigen, dass wir das als Gemeinde leben. Die Herrenhuter haben das damals gemacht, eine Tradition, die dann Mitte des 20. Jahrhunderts wieder aktiviert wurde, dass man einfach an dieses Gebeten, auch an diese Art Gebetsketten wieder angeknüpft hat. Eine Tradition, die auch manchmal in Jugendbewegungen auch ganz aktuell wieder aufgegriffen wird, wenn man an dieses 24/7 Gebet zum Beispiel denken, diese 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, das gebetet wird. Wir müssen jetzt nicht über Formen reden, aber einfach diese Motivation von Christen, die sich einfach sagen, wir wollen vor unserem Herrn stehen. Und Gebet ist etwas ganz entscheidend Wichtiges. Und diese Menschen, die beten, die erleben mit ihrem Herrn etwas. Da, wo ich vor Gott stehe, da merke ich, dass Gott nahe ist und da merke ich, dass Gott in meinem Herzen etwas bewegt. Und ich finde diesen Gedanken eigentlich sehr wichtig, wenn wir über das Gebet nachdenken. Und vielleicht ist da manchmal die Perspektive einseitig, sagen wir es mal so. Es sagte mal jemand beim Gebet, wenn ich vor Gott trete, da geht es nicht darum, was Gott irgendwann da draußen tut, sondern wenn ich bete, da geht es darum, was Gott da drinnen tut. In meinem Herzen. Beten ist erstrangig etwas, was mich in die Nähe Gottes bringt, was mich vor Gott stellt und was dann in meinem Herzen etwas bewirkt. Dass er vergibt, dass er heilt, dass er ermutigt oder ermahnt. All das kann da mitschwingen. Beten verändert mein Denken. Beten verändert meine Haltung, wenn ich vor Gott trete. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, den wir auch als Gemeinde im Blick haben sollen, wenn wir gemeinsam vor Gott treten. Sicher dürfen wir für viele Anliegen beten und Gott sagen, aber es geht auch um unsere Beziehung zu Gott. Dass wir ihm näher kommen, dass wir ihm begegnen und dass er uns verändern darf, immer wieder. Jemand sagte mal, dass er durch das Gebet, was er immer wieder vor Gott erlebt, dass er das so empfindet, dass er im Endeffekt selbst zum Gebet wird. Dass durch dieses Gebet, was er spricht, er dann irgendwann mit den Händen Christi diesen Gebetsplatz verlässt und mit den Füßen Christi, dass er dadurch, dass er vor Gott steht, ein Gesandter ist in diese Welt. Ich glaube, das ist eine gute Einstellung, so vor Gott zu treten, so mit ihm zu reden. Betet und wachet. Ich habe den Eindruck, ohne das Gebet, ohne das Reden mit Gott ist dieses Wachen letztlich nicht möglich. Und ich habe mich, als ich so darüber nachdachte und auch so Parallelstellen mal aufgeschlagen, habe mich auch gewundert, dass bei dem Wachen eigentlich wenig die Rede davon ist, dass man jetzt intensiv Bibel lesen sollte und sich mit der Lehre beschäftigen soll. Sicherlich das auch, aber dass eigentlich immer dieser Gedanke der Gemeinschaft mit Gott, des Betens, dass der so massiv im Vordergrund steht, fand ich interessant und wichtig, dass wir diese direkte Gemeinschaft mit ihm suchen sollen. Er wünscht sich das, wacht und betet, und dadurch werden wir stark. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir für dieses Wachen und Beten dann auch die geeigneten Räume schaffen in unserem Leben, in unserem Umfeld. Ich weiß nicht, wer unten den Gebetsraum schon mal genutzt hat, der seit einiger Zeit vorhanden ist. Sicherlich machen das die jungen Leute mehr. Aber geht doch einfach mal runter und nehmt das wahr. Auch diese Möglichkeiten, die da sind. Auch vielleicht mal eine andere Form des Betens praktizieren. Mal so einen Zettel ausfüllen und einen Dank oder eine Bitte formulieren, an ein Kreuz heften, als Dank, den man an Gott weitergibt. Eine Person vor Gott bringen und das auch einfach durch so ein äußeres Zeichen deutlich machen. Oder einen Stein vor einem Kreuz ablegen, um sich bewusst zu machen, meine Schuld wird vergeben, meine Schuld ist abgegeben bei Gott. Wir brauchen solche Räume, wo wir Gott begegnen. Das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen, wie das geschieht. Und wenn man da ein bisschen kreativ ist, dann kann es, denke ich, auch langfristig eine fröhliche Sache sein, eine angenehme Sache oder schöne Sache, mit Gott zu reden, und muss keine Routine werden, wenn auch immer wieder mal etwas anderes darin vorkommt in unserem Gebetsleben. Wachet und betet. Habt Acht, Christus kommt wieder. Und er möchte uns als Menschen finden, die wachen, die beten, die offen sind für ihn, die ein offenes Ohr haben und die die Gemeinschaft mit ihm auch hier schon suchen. Amen.